Hallo und herzlich willkommen zu Kenrox und Knarks Geschwafel. Ja, meinen Knarks gibt's heute nicht, denn der ist leider etwas verplant. Dafür bin ich wieder da, nach meiner Krankheit, und werde euch heute mal so ein bisschen alleine bespaßen. Und zwar mit den folgenden Themen: Inside Star Citizen, Star Citizen Live und ja, so ein bisschen Vorausschau auf die Invictus Launch Week. Ne, alle Angaben wie immer ohne hundertprozentige Gewähr. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Bei uns auf dem Discord oder in Spektrum oder halt über knarks@gmx.de. Ja. Fangen wir am besten gleich mal mit dem ersten Thema an, und das ist halt Inside Star Citizen. Da geht's einmal rund um Patch 3.23. Da wurde uns halt nochmal so ein bisschen gezeigt, beziehungsweise erklärt, ne, was da halt alles kommt. Und da ging es halt entspannt los mit dem neuen Charakter-Editor. Bei dem muss ich sagen, selbst schon getestet, dadurch, dass das PTU ja mittlerweile für alle offen ist. Der Patch ist aber leider noch nicht live. Mal sehen, ob das dann im Laufe der nächsten Woche passieren wird. Und ich muss sagen, der Charakter-Editor gefällt mir echt richtig gut. Man hat da so viele Möglichkeiten jetzt schon, und das obwohl ja noch mehr dazukommen sollen. Also Gesichter und auf jeden Fall Frisuren sollen ja noch einiges dazukommen. Das hatten sie ja schon angekündigt, wird aber jetzt in der ersten Version noch nicht so sein. Da ist halt hauptsächlich das, was wir schon aus dem alten Charaktereditor hatten, das wird dann quasi nur in den neuen übernommen. Ich muss sagen, Ich finde den halt richtig gut. Die Bearbeitungsmöglichkeiten des Charakters sind viel besser als vorher, viel innovativer. Oder was heißt innovativer? Viel nicht innovativer, sondern interaktiver. Na, ich komme gerade nicht aufs Wort. Es ist zumindest, finde ich, um einiges einfacher, seinen Charakter so zu modellieren, wie man das halt gerne möchte. Ja. So, was haben wir noch für 3.23? Das sind die Distribution Centers. Die wurden zwar im Patch nicht nochmal näher beleuchtet, aber gehören halt genauso dazu. Was man allerdings noch ein bisschen näher erläutert hat, sind zum Beispiel auch die Tiere, die jetzt ins Spiel kommen. Das sind einmal die Kopions, das sind halt so kleine, ja, Raubtiere, vierbeinige, die so, ich sag mal so, vielleicht so ein bisschen hundeähnlich wirken, die halt ins Spiel gekommen sind, wo es dann auch schon direkt Missionen für die gibt. Nämlich Jagdmissionen, wo man dann halt von denen ein paar, ja, ich sag mal, niedermähen muss, um dann halt Teile von denen zu sammeln. Und die zweite Tierart, die es halt gibt, sind die Maroks. Das sind halt kleine, ja, Flugtierchen, die halt, ja, ich sag mal, so vögelähnlich, beziehungsweise halt auch so ein bisschen Flugsaurier-ähnlich wirken. Die aber auch im Spiel sind, weil man hat dazu gesagt, dass das halt so dieses, ja, einfache, also dieses, ich glaube, man nannte das Voids, das ist quasi so massenhaft NPCs, also viele NPCs, die halt nicht viel, ich sag mal, Intelligenz besitzen, sondern halt größtenteils halt da sind. Gut, könnte man jetzt auch mit den jetzigen NPCs, die wir schon vergleichen. Weil ich glaube, die können dann auch nicht viel mehr. Aber es soll auf jeden Fall in Zukunft logischerweise auch mehr Tiere kommen, auch intelligentere und größere Tiere, die dann halt eventuell auch so eine Art, ja, quasi wie so eine Art richtiges Leben simulieren. Also dass die quasi so einen Tagesablauf haben, wo die halt bestimmte Sachen machen. Und wo wir die wahrscheinlich dann auch bei beobachten können, vielleicht auch Missionen haben. Gerade bei größeren Raubtieren, die wir dann jagen können, die dann, wo das Ganze dann vielleicht ein bisschen, ja, umfangreicher wird, beziehungsweise schwerer für uns. Genau. Dann haben wir, was halt, finde ich, auch sehr gut ist, das Mobi-Class Rework. Das heißt, da bekommen wir halt die komplett neuen Übersichten, die halt um einiges genauer und ja, auch interaktiver sind. Genauso wie das Drücken mit der F-Taste, wenn wir irgendwo davor stehen. Daran muss man sich allerdings erstmal ein bisschen gewöhnen. Genau, dann kriegen wir logischerweise mit dem neuen Mobiclass endlich die neue Star Map, worauf wir uns ja alle schon sehnsüchtig gefreut haben, die um so vieles besser ist wie die alte, wie ich finde. Gerade was ich halt echt gut finde, sind die Beschreibungen von den Landing Zones und auch die Kategorisierung, dass man direkt sieht, wenn man auf die Landing Zone geht, was man da machen kann. Ja, dass dort Cargo vorhanden ist, was man halt traden kann, dass man dort sein Schiff reparieren kann, dass man das dort tanken kann, dass das halt gleich uns angezeigt wird, nicht, dass wir halt zu einem Außenposten hinfliegen wollen, das Schiff auftanken und dann kann man das da gar nicht tanken. Das wäre halt ein bisschen, naja, blöd. Dann bekommen wir noch relativ viele Updates für den Arena Commander. Na, da gibt es halt neue Maps. Genauso wie den Engineering Experimental Mode, der uns quasi einführt in das ganze Engineering Gameplay. Das heißt, wir haben dann auch die Möglichkeit, diese ganzen Komponenten, was quasi der Thorsten Leimann uns schon mal erklärt hatte, in der ersten Iteration selber vorzunehmen. Das heißt, wir können halt die Energieströme so ein bisschen konfigurieren, müssen das ganze Schiff dann quasi am Laufen halten, falls es beschädigt wird und irgendwas kaputt geht. Beziehungsweise können wir darüber dann eventuell auch schon bestimmte Regionen des Schiffes mit mehr Energie versorgen, falls sie dort vonnöten sind. Ne, gerade bei den Schilden, bei größeren Schiffen kann das gut möglich sein. Und was wir auch noch für den Arena Commander bekommen, sind die Custom Lobbies. Das heißt, da können wir dann endlich mal unsere eigenen Lobbys erstellen, Freunde einladen und so ein bisschen rumkonfigurieren, was wir denn genau dort machen wollen. Dann, genau, neben der neuen Star Map gibt es auch die FPS Map. Das heißt, wir bekommen quasi im Helm oben links eine kleine Map quasi projiziert, die uns zeigt, wo wir sind. Es werden auch bestimmte Punkte angezeigt, halt wie Läden oder halt die Terminals, wo wir bestimmte Sachen machen können, zum Beispiel die Terminals zum Schiff rufen oder ähnliches, die werden uns direkt in der Minimap dort angezeigt. Und genauso neu ist dann auch der FPS-Loot-Screen, der neue, der halt so ein bisschen an Spiele wie Escape from Tarkov erinnert. Das heißt, das ist quasi so ein Schnell-Looting-Screen. Wenn man drückt drauf, man sieht seine eigenen Items und die, was der Gegner halt in seinen Slots hat und kann die dann relativ schnell verschieben, wenn man das möchte. Genauso gibt es fürs FPS halt auch die neues Visor und Lens HUD Rework. Und was da halt auch noch reinspielt, ist halt das Crosshair. Das heißt, wir bekommen halt auf bestimmten Helmen quasi ein Fadenkreuz projiziert, damit wir halt auch aus der Hüfte schießen können und damit relativ gut treffen können. Dann, neue Player Experience ist quasi die Sache mit der F-Taste, dass wir das halt besser und für uns schöner sich anfühlt. Ja, man hat ja gesagt, dass man das so ein bisschen aus anderen Spielen übernehmen möchte. Und was ins Spiel noch mitkommt, ist das EVA Tier 2, also quasi wie eine Art 2.0. Und da muss ich sagen, das haben die echt richtig gut hingekriegt. Also die Steuerung ist sehr viel angenehmer, auch wenn man halt mit Waffen oder anderen Gadgets in der Hand halt durch die Gegend fliegt, bewegt man sich sehr viel besser. Das Einzige, was leider noch nicht so richtig funktioniert, ist halt Push-and-Pull-Mechanik, die aber auch noch nicht dafür angekündigt wurde. Das heißt, wenn man halt zum Beispiel auf ein Schiff zufliegt oder auf eine andere Oberfläche im All, dann stützt man sich mit den Händen dort kurz ab, aber man kann jetzt quasi nicht da dran lang krabbeln, so wie es wir ja schon gesehen haben in einigen, Vorschau-Videos von Star Citizen oder halt zum Beispiel bei Inside Star Citizen. Dann kommen auch die Master Modes mit ins Spiel. Haben wir ja schon einiges drüber gehört. Ne? Ist halt alles auch noch in Bearbeitung, ist ja noch lange nicht fertig, die ganze Sache. Ich bin der Meinung, also ich hatte mal einen Post gelesen von Yogi, dass halt die Master Modes auch wirklich so eine erste Version darstellen und dass aber halt quasi bis 4.0 alles noch komplett gepolished werden muss, um dann quasi die, ich sag mal in Anführungszeichen, echten Master Modes ins Spiel bringen zu können. Und da bin ich mal gespannt. Genau, was haben wir noch? Ja, sehr viele, ich sag mal, grafische Sachen. Ne, Vulkan-Grafik-Support ist jetzt endlich im Spiel und wird auch noch weiter verbessert. Dann gibt es halt auch noch ein Update für die Volumetric Clouds, das heißt für die Wolken. Und was halt auch viele interessant finden oder gut finden, ist halt diese Wassersimulation. Ne, und die Verbesserung fürs Rendering vom Wasser. Das heißt, wenn wir mit einem Schiff oder einem, ich sag mal, ja gut, anderes Fahrzeug, wird eher schwierig, aber halt uns übers Wasser bewegen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das auch funktioniert, wenn wir aufs Wasser schießen, dass dann halt quasi das Wasser halt weggedrückt wird oder halt Wellen entstehen, ein Nebel entsteht über der Wasseroberfläche, durch die Triebwerke zum Beispiel. Ja, dann gibt es den Replication Layer Update, endlich. Das heißt, die Serverstruktur wird nochmal um einiges verbessert, damit wir auch, ich sag mal, hoffentlich eine gute Performance-Verbesserung haben. Was man aber eigentlich jetzt im PTU schon merkt, dass es wirklich um einiges besser läuft. Und ich sag mal so, da sehe ich wirklich sehr viel Potenzial, dass TLG das recht gut auf den Weg bekommt, dass wir dann irgendwann in nächster Zeit dann halt auch das Server-Meshing in irgendeiner Art und Weise bekommen. Es sollte ja sowieso erst mit dem statischen Server-Meshing laufen und dann, ja, schauen wir mal. Genau, das waren so die Inhalte von, ich sag mal, 3.23. Logischerweise fehlen noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Retaliator, die als Goldstandard ins Spiel kommen soll, beziehungsweise die Vehikel-Modularität. Das sind leider so Sachen, die man verschoben hat, genauso wie die Frachtaufzüge beziehungsweise die persistenten Hangars. Auch das Blockade Runner Event, was man quasi bei Teil 23 findet, dazu haben wir schon eine ganze Weile nichts mehr gesehen. Da bin ich mal gespannt. Zurzeit gibt es ja leider auch ein paar Probleme mit 3.23 und dem Xenothreat Event. Das haben sie halt kurzzeitig erstmal aus dem Patch wieder entfernt, weil es halt zu starke Probleme gemacht hat. Und da ist halt die Frage, ob das Xenothreat-Event überhaupt noch stattfindet, jetzt nach der Overdrive-Initiative, oder ob man das Ganze quasi erst nach der Invictus-Launch-Week halt rausbringt und dann das Xenothreat nochmal, oder was heißt nochmal, also dann quasi startet, nachdem die Invictus-Launch-Week quasi durchgelaufen ist. Da hat man ja dann auch noch genug Zeit, die Fehler, die Event, die halt dadurch verursacht werden, zu beseitigen. Genau, dann haben wir noch eine große Sache bei Inside Star Citizen gehabt, und zwar wurde ein neues Schiff oder beziehungsweise ein Schiff, ein neues Fahrzeug vorgestellt, und zwar die Mirai Pulse, na, in der Standard-Pulse-Variante und in der Pulse LX. Das ist ein neues Fahrzeug von Mirai, ein kleines Hover-Moped, und interessanterweise, es ist das kleinste Fahrzeug im Spiel, und das ist auch Absicht. Das CIG möchte das so. Vom Stil ist es so ein bisschen, ich sag mal, ja, so ein bisschen ein chunky Naked Bike. Und ich muss sagen, mir gefällt das Teil designtechnisch doch. Ist, ja, es ist nicht schlecht. Und ist auch, ja, ich sag mal, dadurch, dass es sehr kompakt ist, kommt es halt in wirklich fast jedes Fahrzeug irgendwie rein. Na, also im Inside Star Citizen haben wir gesehen, da haben sie halt drei von den Dingern in den, ich sag mal, Frachtcontainer von dem Argo MPUV gepackt, beziehungsweise auch im Ursa Rover war ein Bike drinne, dann haben sie in die Aurora eins quergelegt, hinten in den Einstieg, also das Ding ist schon echt mini. Und ja, ne, also es gibt zwei Versionen, einmal die Pulse, also die Standard-Pulse, die besitzt eine Waffe, und das ist eine extra für die Pulse angefertigte Waffe, denn es ist eine Laser-Gatling-Waffe. Und so eine Waffe haben wir ja bis jetzt noch gar nicht im Spiel. Und da Ja, ist wahrscheinlich auch abzusehen, dass es Laser Gatlings dann auch vielleicht irgendwann in einer größeren Version gibt. Da bin ich dann mal gespannt, wie das dann mit den Repeatern koaliert in irgendeiner Art und Weise. Ob die Gatlings dann noch schneller sind von der Feuerrate her. Und ja, die zweite Version ist die Pulse LX. Das ist quasi die dedizierte Rennversion, also für Racing. Die besitzt dann nochmal ein paar mehr, ja, was heißt ein paar mehr Triebwerke? Das Schiff ist halt klein, also ja, es hat halt mehr Schub, ne? Ist ein bisschen wendiger als die Standard-Pulse. Und ja, also ich sehe bei dem Schiff auf jeden Fall, beziehungsweise bei dem kleinen Fahrzeug, viel Potenzial, weil es halt überall reinpasst. Dadurch, dass es halt wirklich so klein gehalten ist. Und ja, genau. Die Pulse wurde angekündigt, die soll mit 3.23 ins Spiel kommen. Die ist, glaube ich, oder war zumindest kurzzeitig in 3.23 schon für einige Leute zum Testen da. Da gibt es auch schon die ersten Videos. Falls euch das interessiert, könnt ihr da mal ein bisschen rumgucken. Ansonsten, ja, sollte, ich sag mal, denke ich mal, spätestens wenn 3.23 live geht, wird auch der Sale für die Pulse starten. Preislich gehe ich mal davon aus, dass wir irgendwo so zwischen 30 und 40 Dollar liegen. Ist halt die Frage, ob sie die beiden Mopeds mit dem gleichen Preis versehen, ne, weil eine Waffe, also eine hat ja eine Waffe, die andere dafür nicht. Also die Racing-Variante hat keine Waffe. Dafür ist die halt, ne, schneller, wendiger. Logischerweise auch kein Frachtraum in irgendeiner Art und Weise, also wirklich nur draufsetzen und, ne, Abfahrt. Und ja, mal schauen. Gut, ja, das Ganze war's mit Inside Star Citizen. Dann habe ich als nächstes auf meiner schönen Liste Star Citizen Live. Und das war quasi so ein kleines Q&A zu 3.23, wobei ich dann jetzt quasi nur so ein bisschen die interessanten Sachen nenne. Und jetzt nicht nochmal das alles wiederhole. Zu Gast war Richard Tyrer, also quasi der, ja, oder beziehungsweise einer der großen Chefs von Star Citizen beziehungsweise Squadron 42, mit zwei weiteren Personen. Und da wurde halt auch so ein bisschen geredet über 3.23, beziehungsweise was dann halt so noch für Änderungen zusätzlich im Laufe der nächsten Zeit kommen könnten. Oder beziehungsweise was halt geplant ist. Ne, also was gesagt wurde, wäre halt 3.23 bekommt einen Wipe, allerdings nur einen Alpha-UEC-Wipe. Das heißt, alles was an Gegenstände, was wir haben, alles an Reputation, das soll alles, ich sag mal, bleiben. Nur das Geld wird gewiped. Wobei ich es da sagen muss, das ist halt eine komische Entscheidung, weil im Endeffekt wäre es jetzt für die Spieler möglich, halt ihr ganzes Geld in irgendwelche Gegenstände zu investieren. Das heißt, man kauft Waffen, Rüstungsteile, irgendwie sowas in der Art. Oder halt vielleicht Schiffskomponenten. Da weiß ich dann aber halt nicht, wie das mit dem Trading aussieht. Also wie viel man dann quasi dafür bekommt, wenn man die Sachen wieder verkauft. Ich glaube, bei Rüstungen und Ähnlichem sind das ungefähr so die ungefähr 50%. Das heißt, man würde im Endeffekt, wenn man, keine Ahnung, 10 Millionen an Rüstungsteilen kauft, also für 10 Millionen Alpha-UC, würde man ja im Endeffekt ungefähr 5 Millionen wieder zurückbekommen. Also das wäre dann halt auch kein richtiger Wipe, wenn die meisten Leute dann anfangen, halt ihr Geld quasi in Gegenstände zu investieren, um diese dann am Ende wieder zu verkaufen. Klar, ohne Profit, am Ende hat man quasi nur Geld weniger gemacht, aber man hat trotzdem um einiges mehr, als würde man komplett gewiped werden. Es gibt auch Leute, die sind ja bei mehreren hundert Millionen. Und wenn die das genauso anstellen, gut, da ist dann halt die Frage, ob man dann im Endeffekt auf den Landezonen so viel Platz hat. Aber wahrscheinlich schon. Gut, das nächste Thema ist, die persistenten Hangars wurden verschoben. Das hatte den Grund, weil es halt kritische Fehler mit den Hangars gab. Dass halt die Schiffe nicht richtig gespawnt sind, das heißt, es haben Schiffsteile gefehlt, es sind Schiffe nicht gespawnt, teilweise sind Schiffe beschädigt gespawnt oder sind halt beim Spawn in die Luft geflogen und ähnliches. Dadurch hat man das jetzt erstmal verschoben, man wird halt schauen, woran es liegt, ne, die Fehler beseitigen und dann halt die persistenten Hangars dann nach liefern, beziehungsweise die persönlichen. Genau. Dann möchten sie möglich machen, dass wir uns quasi überall ohne Probleme ein- und ausloggen können. Ne, dafür waren ja früher die Betten vorgesehen. Allerdings sagt CIG, dass es halt auch umständlich sein kann, beziehungsweise ein Zeitfresser sein kann, wenn man sich immer erst irgendwie eine Art Bett suchen muss. Das heißt, es wird so sein, wie ich sag jetzt mal, ich mache jetzt einfach mal die Schiene zu World of Warcraft, da kann man sich ja auch überall ausloggen. Wenn man sich allerdings in einer, ich sag mal, Hauptstadt oder halt in einem Gasthaus ausloggt, bekommt man ja quasi einen Ruhebonus. Und sowas Ähnliches hat CIG quasi auch vor. Das heißt, legen wir uns in ein Bett, um uns dort auszuloggen, bekommen wir spezielle Boni. Was das für Boni sind, das wissen sie allerdings noch nicht. Und ja, ich sag mal, im Endeffekt wäre es vielleicht am einfachsten, wenn man sagt, dass man halt, ich sag mal, simple Boni reinbringt, die vielleicht auch nicht so krasse Auswirkungen haben, wie zum Beispiel, dass man halt weniger, ich sag mal, Nahrung und Flüssigkeit dann zu sich nehmen muss, ne, dass man da irgendwie ein bisschen erholter ist. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, sowas zu machen, wie dass man vielleicht eine bessere Ausdauererholung hat, aber das wäre dann halt auch schon wieder so ein bisschen, ja, vielleicht unfair anderen Spielern gegenüber, die es nicht haben, aber im Endeffekt, ja, ist halt die Frage. Ne? Bei WoW ist es halt so, man bekommt dann halt für einen bestimmten Zeitraum die doppelten Erfahrungspunkte. Ist halt bei Star Citizen ein bisschen schwierig, da wir ja keine Erfahrungspunkte sammeln. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie sich da überlegen, um das so umzusetzen. Was dann auch die Frage wäre, wäre zum Beispiel mit Schiffen von uns, die wir gespawnt haben. Die werden wahrscheinlich, also die normalen Schiffe werden despawned, wenn sie leer sind. Was passiert aber, wenn sich noch andere Spieler auf dem Schiff befinden? Ne, wird das Schiff dann erst despawned, wenn der letzte Spieler vom Schiff runter ist? Wie es ja, glaube ich, mal gedacht war. Ja, da müssen wir mal absehen. Das wird wahrscheinlich auch nicht in nächster Zeit passieren, wahrscheinlich, dass das ins Spiel so kommt. Genau, dann war eine Frage zu, beziehungsweise eine Antwort, also, nächste Thematik. So, Home Locations. ja, genau. Grimhex soll eine Home Location werden. Das heißt, wenn wir das Spiel quasi nach einem Wipe oder nach einem Patch neu betreten und wir sollen uns eine neue Home Location aussuchen, soll dann in nächster Zeit auch Grimhex dort auswählbar sein, um das dann quasi so als Outlaw Home Location festzulegen. Ist natürlich auch eine wichtige Sache. Weil wenn man bedenkt, dass ja zum Beispiel Pyro ja eigentlich zwar Landezonen hat oder halt Außenposten, aber halt die meisten Sachen sich ja auf den, ich sag mal, großen Stationen abspielt, die es ja überall gibt, und das sind ja einige, und dass halt das quasi ja alles die Home Locations sein werden. Deswegen finde ich, macht das halt auch Sinn, dass man da jetzt Grimhex auch zu einer Home Location machen möchte. Das wäre zumindest praktisch für die Leute in, ich sag mal, Stanton, die sich, oder beziehungsweise die sich halt durch Stanton bewegen. Genau. Die letzte Sache, die ich jetzt noch habe, ist die ganze Sache mit Multicrew, Multiplayer, auch so die ganzen Sachen mit, ich sag mal, ja, NPCs, die wir quasi benutzen können oder können sollen. Und da war halt die Aussage, ne? Wie gut oder wie okay ist Star Citizen für Einzelspieler? Das bedeutet, also Richard Tyrer hat das so gesagt, dass Star Citizen viele Möglichkeiten hat für einen Einzelspieler schon jetzt. Ne? Aufgrund der kleinen Schiffe kann man ja vieles machen. Bounty Hunting, alles mögliche an Industrie wie Mining oder Salvaging ist ja jetzt schon möglich. Es gibt ja für den, ich sag mal, Einzelspielerbereich relativ viele Schiffe, auch Schiffe, die schon ein bisschen größer werden, wie zum Beispiel eine Constellation Andromeda oder eine Corsair, die man ja zur Not auch relativ gut noch alleine benutzen kann. Klar, man hat Nachteile, wenn man halt Turrets oder ähnliches nicht besetzen kann oder wenn man halt, ich sag mal, bei Beschädigung halt keinen Ingenieur hat, der irgendwas reparieren kann oder ähnliches, weil man sich dann um alles selber kümmern muss. Und da ist halt die Sache, ne, es ist halt ein Multiplayer-Spiel und das heißt, man geht halt davon aus, dass Menschen zusammen spielen. Ne, Richard Tyra hat gesagt, dass Einzelspieler halt alles versuchen können, aber desto, ich sag mal, größer zum Beispiel Missionen sind, desto größer Schiffe sind, wird es halt für einen alleine extrem schwierig. Und auch die ganze Sache mit den NPCs, das ist halt eine langfristige Entwicklung, das heißt, das wird halt wahrscheinlich auch nicht mit Star Citizen 1.0 im Spiel sein. Das bedeutet, dass wir uns am Anfang sowieso auf andere Leute verlassen müssen, gerade wenn wir größere Schiffe benutzen wollen. Ne, weil auch die NPCs, das ist ja nicht so einfach entwickelt, weil man muss ja ein komplettes Rechtesystem für die NPCs entwickeln. Ne? Was dürfen die NPCs, was dürfen sie nicht? Beziehungsweise wie die sich dann auch verhalten sollen. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist ja quasi auch so eine Art ich sag mal Anweisungstool, damit wir den NPCs überhaupt mitteilen können, was die denn überhaupt machen sollen. Na, wenn ich jetzt einen NPC habe und sage, du musst jetzt in den Turm, muss ich dem ja das auch irgendwie mitteilen können. So, und das ist aber halt alles noch so in Entwicklung und beziehungsweise in den Babyschüchen. Das heißt, das wird noch eine ganze Weile dauern, denke ich mal. Und da bin ich mal gespannt, ja, wie die Leute das so empfinden. Na, also ich muss sagen, ja, klar, es ist halt eine Möglichkeit, Dinge alleine zu benutzen, aber Star Citizen bleibt halt einfach ein MMO und MMOs sind halt nicht dafür ausgelegt, Dinge alleine zu tun. Ne? Also es kann natürlich Hilfemöglichkeiten geben, wie zum Beispiel in, wie wir es in WoW haben, dass man dort Gruppenfinder-Tools hat. Ne? Da ist es ja einfach, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel für alles Mögliche. Für PvE und PvP hat man halt die Suchtools, man wird dann mit Randoms zusammen halt in eine Gruppe geworfen und dann macht man halt entweder irgendwelche Arena-Kämpfe, macht halt Battlegrounds, beziehungsweise macht Instanzen oder sogar Raids, beziehungsweise kann man das Suchtool ja auch so anpassen, dass man sich Leute für bestimmte Quests oder halt, ich sag mal, schwere Bosse, die halt, ich sag mal, durch die Welt laufen, also Weltbosse, dass man die sich dann halt unterm ein bisschen unter den Nagel reißt und dann halt zusammen kaputt haut.
Microphone muted. Microphone activated.
Genau, und bei so einem Gruppentool sehe ich halt irgendwo auch die Möglichkeit bei Star Citizen. Allerdings muss man da sagen, ist halt die Frage, wie das umsetzbar ist, weil bei WoW werden die Leute dann halt an oder beziehungsweise in die Instanz, in den Raid halt geportet. Außer bei dem, ich sag mal, selbst konfigurierten Gruppenfinder für die einzelnen Quests und Missionen. Da muss man sich dann quasi selber auf den Weg machen. Und da denke ich, dass das halt so auch in Star Citizen sein könnte. Ne, das heißt, wir erstellen zum Beispiel für eine Quest, ne, wenn ich sag, keine Ahnung, irgendwelche Piraten haben eine Idris geklaut, die soll halt entweder gekapert oder zerstört werden. Und dafür braucht man dann halt eine Gruppe, möchte die Mission gerne machen, hat aber vielleicht gerade niemanden da, der das mit einem zusammen machen kann. Also macht man halt quasi für die Mission eine Gruppensuche auf, sagt zum Beispiel, ich brauche halt irgendwie, keine Ahnung, noch eine 3-4 Leute, entweder für ein eigenes Schiff, ne, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt zum Beispiel eine Polaris besetzen, um halt damit gegen die Idris vorzugehen, oder man schnappt sich halt eine Staffel von Jägern, die gut genug ausgerüstet sind, wie zum Beispiel eine Ares oder ähnliches, um damit halt die Idris aufs Korn zu nehmen. Ne? Dass dann quasi die Leute, die das annehmen, sich dann aber logischerweise auch selbst vorbereiten müssen, beziehungsweise an einem bestimmten Punkt, an einem Sammelpunkt halt alle treffen müssen. Da ist dann halt die Frage, ob das dann funktioniert, weil ich sag mal, Reisezeit in Star Citizen kann mitunter ja auch ein bisschen dauern und es wäre dann auch blöd, wenn man, ich sag mal, einer Gruppe beitritt und dann braucht man aber noch 20 Minuten bis zu diesem, ich sag mal, Sammelpunkt, weil der Rest muss dann halt einfach warten. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen, naja, ne? Ich muss sagen, ich persönlich find's halt auch nicht gut, halt die Zeit anderer Menschen einfach zu verschwenden. Ob man da nur selber wirklich dran schuld hat, ist eine andere Sache. Okay, ja, genau. Das war's zu den wichtigen Sachen aus Star Citizen Live. Und ja, ne, hoffen wir mal, dass 3.23 bald kommt. Denn für das nächste Thema ist halt 3.23 wichtig. Denn ja, die Invictus Launch Week wurde jetzt offiziell angekündigt. Ne, die Seite ist bei RSI schon online. Dazu gibt es auch einen kleinen Mini-Trailer. Und der, fand ich, war echt richtig gut gewesen. So, kommen wir mal zum Datum, was wahrscheinlich euch am meisten interessiert. Und zwar startet die Invictus Launch Week am 17. Mai und wird insgesamt bis zum 29. Mai gehen. Ne? Und da gibt es halt auch wieder ein schönes Eventprogramm. Das Ganze findet übrigens auf Area 18 statt, also auf A-Corp. Und da ist es halt so, dass es auch wieder Hallen gibt, wo man sich halt Schiffe, ne, anschauen kann. Es gibt wieder einen, es wird einen Free Flight geben, es wird auch wieder einen riesen Sale geben mit den ganzen, ich sag mal, Militärschiffen. Und dort wird es halt so sein, dass vom 17. bis 18. Mai ist RSI, Origin Jumpworks, Consolidated Outland und Argo Astronautics teilen sich dann quasi eine Ausstellungshalle. Dann vom 19. bis 20. Mai wird Mist, Crusader Industries, Tumbril und Mirai sich eine Halle teilen. Vom 21. bis 22. Mai übernimmt das Ganze dann Aegis Dynamics. Vom 23. bis 24. Mai haben wir Anvil Aerospace. Dann gibt es natürlich auch die Drake Defense Con zur gleichen Zeit wieder. Die findet dann vom 25. bis 26. Mai statt. Und vom 27. bis 29. ist quasi das gesamte, ich sag mal, Finale. Wie das dann mit den Hallen aussieht, weiß ich nicht, ob sich da noch Dinge befinden, beziehungsweise was wir dort sehen werden. Das ist abzuwarten. Was allerdings schon angekündigt wurde, was ich sehr interessant finde, ist, dass wir eine ITRIS-Tour bekommen. Das heißt, eine komplette ITRIS, hoffentlich alles begehbar, ne, fertig gebaut, wird halt irgendwo, ne, man ist sich noch nicht sicher, wie das, also wir wissen es noch nicht, ob man die halt irgendwo auf der Messe sehen wird, dass die dort in einem, ich sag mal, großen Hangar steht, man die dort begehen kann und sich alles anschauen kann, oder ob die halt quasi wie die Javelin andockt, man quasi über das Docking-Collar halt bei einer Station dorthin läuft, um sich das Ganze anzusehen. Was sie nicht gesagt haben, ist, ob die Javelin begehbar sein wird wie die letzten Jahre, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie das jetzt nicht nochmal extra ankündigen. Und was halt auch noch cool ist, ist, dass wir in, ja, quasi eine, so ein Fly-Through, also so quasi so ein Vorbeiflug haben von einer kleinen Flotte, die halt angeführt wird von einer RSI Polaris. Das heißt, da sehen wir die Polaris das erste Mal im Spiel. Und da bin ich mal gespannt, ob das halt wirklich bloß jetzt am Anfang dieser Vorbeiflug sein wird, oder ob die Polaris wirklich bereits fertig dann im Spiel sein wird für alle Spieler, denn dazu hat CIG sich noch nicht geäußert, beziehungsweise gehen einige davon aus, dass das Schiff halt noch nicht fertig ist, sondern deswegen halt bloß dieser Fly-Through kommt und dass die Polaris dann halt innerhalb der nächsten Wochen, Monate dann logischerweise dann, ich will jetzt nicht sagen nachgeliefert wird, weil es gibt ja keinen, ich sag mal, Liefertermin, sondern dass die dann halt ein bisschen später ins Spiel kommen wird. Wäre natürlich cool, wenn sie direkt kommt. Und ja, genau. Dann hätte ich noch ein paar Sachen, und zwar mögliche Konzeptschiffe beziehungsweise Flight-Ready-Sachen. Unabhängig jetzt von der Polaris, die wir im Trailer gesehen haben, beziehungsweise von der Mirai Pulse, die ja offiziell angekündigt wurde, gab es im Trailer nämlich noch zwei Sachen, die wir so noch nicht im Spiel haben. Und zwar gab es halt einen Rover von RSI, der halt, ne, gebaut ist wie der Ursa Rover, nur scheinbar als Medic-Variante. Ja, da gehen halt viele davon aus, dass es halt Ursa Red Rover oder ähnliches ist, der dann quasi als, ja, Krankenwagen fungiert. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein Bett drinne sein, wo wir halt einen Verletzten aufladen können, den halt in Sicherheit bringen können mit einem Fahrzeug, falls man halt mit Schiffen irgendwie dort nicht hinkommt. Finde ich eine sehr interessante Sache. Ich glaube, das war auch schon lange, also nicht angekündigt, aber ist halt schon lange irgendwie so ein Gerücht, dass man halt so ein Fahrzeug ins Spiel bringen möchte. Und das Zweite, was wir gesehen haben, war ein Argo, ich sag mal, MPUV. Allerdings oben mit Traktorstrahl und ohne, ja, ich sag mal, hinten Anbau. Also der hatte quasi keinen Container hinten dran, egal ob Fracht oder für Person. Was dann halt die Frage, ob mit der Schiffsmodularität das halt auch bei dem Argo MPUV so sein wird, dass man halt ohne Probleme quasi die Basis-Argo hat und dann halt quasi die Container für die Argo wechseln kann, was natürlich Sinn macht. Na, weil wenn die Argo hauptsächlich eh dafür gedacht war, halt Container von A nach B zu bringen, wäre es auch sinnvoll, die quasi, dass man die abkoppeln kann und wieder dann sich quasi andere Container schnappt. Genau, das waren die Sachen. Ja, jetzt sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Na, wie gesagt, Patch 3.23 kommt, ich sag mal, hoffentlich schon nächste Woche, damit sie, falls halt so ein paar Fehler auftreten, die bis zur Invictus Launch Week wirklich noch beheben können. Weil wenn die das ganze Ding halt wirklich erst live bringen zur Invictus Launch Week, dann könnte das Ganze wieder ziemlich in die Hose gehen, wenn dann halt ein Haufen Fehler auftreten, die ja keiner erahnen konnte. Logischerweise. Ich habe da ein bisschen Angst, weil man kennt CIG und man weiß, aus Fehlern lernen ist halt nicht für jeden einfach. Und so. Okay. Ja. Okay. Ja. Gut. Das war's von mir für heute. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit dem guten Knarks und auch mit mir, also dass halt keiner krank wird. Ne? Und ja, was halt auch noch so als kleiner, sag mal, Fact, worauf ihr euch freuen könnt, ist, mit 3.23 gibt es ja dann hoffentlich auch die Upgrade-Token für die F7A. Ne? Falls ihr eine MK2 von der F7C besitzt, könnt ihr die dann quasi upgraden. Und auch die Xenofred-Rüstung, die wir uns ja dann quasi schnappen können. Das soll ja quasi über Ingame-Missionen dann der Fall sein. Und ja. Gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine angenehme Woche und wir hören uns, ich sag mal, nächste Woche hoffentlich. Und dann, ne, macht's gut und auf Wiederhören.